der Humor oder das Lachen ändert nichts an der Situation. Also ich kann sie nicht mehr verändern, aber es macht genau. So eine Schwere, es nimmt die Schwere einer Situation oder die Bedrohung einer Situation. Kurt Götz hat einmal gesagt, Humor ist das einzige Mittel gegen all das Übel auf der Welt. Das sollte man immer mit sich tragen.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiger Gast ist Martin Rassau. Wir treffen ihn übrigens in einem Bremer Hotel, denn der Schauspieler, Autor, Regisseur und Kabarettist tritt heute Abend hier im Boulevardtheater auf. Und seit Jahrzehnten steht er auf der Bühne. Viele kennen ihn gemeinsam mit Volker Heißmann als Teil des legendären fränkischen Duos Waltraud und Mariechen.
Martin kommt aus Fürth, dort ist er geboren und aufgewachsen und genau da hat er zusammen mit Volker Heißmann 1998 die Komödie Fürth, übrigens mit C geschrieben, Komödie, gegründet, ein echtes Herzensprojekt. Sie haben damals ein altes, marodes Haus gekauft und es in Bayerns erfolgreichstes Privattheater verwandelt.
Aber Martin Rassau ist nicht nur ein gefeierter Unterhaltungskünstler, als Hospizbotschafter nutzt er seine Popularität auch, um Berührungsängste gegenüber Tod und Sterben abzubauen. Martin weiß, was Verlust bedeutet, unter anderem durch den frühen Tod seines Bruders. Gerade deshalb setzt er sich für einen offenen, gleichzeitig würdevollen und gerne auch humorvollen Umgang mit dem Lebensende ein. Wir freuen uns. Du, wir haben uns aufs Du geeinigt, heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch hier zu sein, gerade in Bremen, in der Heimatstadt meines Vaters. Ja, wunderbar. Ich bin sehr gerne hier und Ausgangspunkt für meinen nächsten Urlaub, weil es geht ja weiter nach Bremerhaven dann.
Direkt morgen, ja.
Genau. Ein guter Einstieg mit der Podcastaufnahme, Martin.
Ja, so kann man doch in den Urlaub gehen, hat man was geleistet und dann kann man auf den Weltmeeren herumschippern.
Ja. Ja, Martin, du bist ja jemand, der es perfekt beherrscht, die Menschen zum Lachen zu bringen. Wann hast du denn das letzte Mal geweint?
Geweint? Ach, gestern Abend war so ein schnulziger Film im Fernsehen. Ja, so schnulzig war er gar nicht. Er war eigentlich geil. Ich fand den Film toll. Heiner Lauterbach war dabei, Maren Kreumann.
Ja?
Ich
ja.
Unglaublich klasse finde. Ich liebe diese Frau. So ein schöner Film. Und da ist auch die kleine Schwester gestorben. Es war so ein trauriger Moment eigentlich. Und so ergreifend. Also hatte ich Schlaganfall in dem Film und dann kam sie rein, wollte sie besuchen und überraschen, alles ist wieder gut und schießt die Konfetti-Rakete, aber da lag sie halt schon da, die Schwester, und schon gestorben. Und das war so ergreifend, was sie dann gemacht haben natürlich mit ihr.
Ja.
Im Film geht es wunderbar und dann wurde sie eingeäschert und dann haben sie festgestellt im Friedhof, na die will doch das nicht so spießig, die war immer so flippig. Nee, wir müssen sie jetzt da retten. Und dann sind die nochmal in die Aufbahrungshalle und haben dann die Asche genommen und dass sie es irgendwo draußen vergraben können. Es war ein schöner Film und er war emotional sehr berührend und da hatte ich durchaus Tränen in den Augen. Weil war so schön.
Also bist du so der emotionalere Typ?
Manchmal ja. Also wo ich ganz emotional bin, wenn ich im Opernhaus bin, in der La Bohème heule ich jedes Mal. Mhm, ich weiß ja, dass die stirbt, das hilft ja nichts. Ne? Mimi ist sterben am Schluss. Aber das finde ich einfach so, die Musik dazu, da habe ich immer Tränen im Auge.
Martin, wir haben ja gesagt, viele kennen dich als Kabarettisten und Schauspieler, aber weniger als engagierten Hospizarbeiter. Was waren für dich der Auslöser, dich so intensiv mit Tod, Trauer und dem Sterben auseinanderzusetzen?
Das hat eigentlich schon eine lange Geschichte. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in den 70er, 80er Jahre dann, und dann kam das große Thema AIDS, HIV. Und das war ja damals in den ersten Jahren, wo noch keiner wusste, wo kommt es her, wie überträgt sich das, und da sind die Menschen halt reihenweise gestorben. Und das habe ich auch immer so erlebt, während andere auf Hochzeiten waren, waren wir auf Beerdigungen, weil du halt immer irgendjemanden verloren hast aus einem Bekannten- oder Freundeskreis und warst eigentlich immer mit dem Tod konfrontiert. Ne? Und nachdem man nie wusste, wo kommt es eigentlich her, man hat sich Gedanken darüber gemacht, ich war auch viel engagiert in der AIDS-Hilfe, so ging es eigentlich los und der Tod war da auch schon immer wieder so ein Begleiter. Wenn du in der Szene unterwegs warst, war einfach Tod auch immer so, hast du schon gehört, der ist wieder gestorben. Mhm. Das war so hinter vorgehaltener Hand und man musste sich dauernd eigentlich damit auseinandersetzen. Und vom Engagement der AIDS-Hilfe kam ich dann später, wie mein Bruder an Hepatitis erkrankte, kam ich zur Hepatitis-Hilfe, die ja auch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet hat und habe mich dann mehr für die Hepatitishilfe eingesetzt. Und auch dort musste ich dann erleben von unserer Geschäftsführerin, die war selber Hepatitis C infiziert, chronisch, und hatte aber im Endstadium, bekam die Zungenkrebs, die arme Frau, und das war also ganz schrecklich im Endstadium. Ich habe Bilder gesehen, es ist unglaublich, wie man kann sich nicht vorstellen, wie groß eine Zunge im Menschen ist. Mhm. Und die dann so aus dem Mund herausquillt, das ist ganz, ganz schlimm. Sie konnte sich aber, sie war medizinisch ein bisschen vorgebildet, sie wusste, was sie tun muss, dass sie nicht unendlich leidet. Und auch da war schon das Thema Sterben so prägnant auf so einem nahen Menschen. Und das einzige Positive ist, das hat sie ja so halb miterlebt noch, es gibt mittlerweile Medikamente, die Hepatitis heilen können. Und das ist ja eines der ganz seltenen Dinge, dass eine Viruserkrankung geheilt werden kann.
Ja. Ja.
Dass die Pharmazie da auch einen guten Geschäftszweig verliert, weil chronisch Kranke bringen immer mehr Geld als ein Gesunder. Aber das gibt es, und dann war unsere Hepatitis-Hilfe im Prinzip nicht mehr nötig, weil man kann es heilen und die Aufklärung war da. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche ein neues Betätigungsfeld. Und nachdem ich ja schon so in diesem Thema, was den Tod ja auch immer berührt hat, mit drin war und mein ehemaliger Hausarzt die Hospizarbeit in Fürth maßgeblich mit aufgebaut hat und ich gut befreundet mit dem, habe ich gesagt, du, pass mal auf, Roland, ich bin wieder frei, ich möchte mich schon...
Verfüge über meine Zeit.
Brauchte jemanden. Ja. Und da wurde ich mit offenen Armen empfangen bei dem Hospizverein in Fürth und kam natürlich auch mit der falschen Überzeugung hin, der Hospiz ist, da geht es um Sterben. Und dem ist halt nicht so. Nee. Das ist die erste Art, aber es ist ja, es geht ums Leben. Um den Teil des Lebens, der dem Menschen noch bleibt, um den so positiv wie möglich zu gestalten. Und das ist auch schon so ein ganz schöner Ansatz und ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, oh Gott, da stirbt man. Und jeder zuckt zusammen, wenn ich sage, warst schon mal beim Hospizverein? Geh weg, sterben, will ich nicht hören. Und so kam ich dazu und sagte, du, pass auf, ich unterstütze euch. Und dann werde ich eben Hospizbotschafter, denn mit dem Humor erreicht man die Menschen leichter und kann Türen öffnen, dass die Menschen einfach zu uns, also wenn ich sage jetzt uns, mache ich einen Hospizverein, kommen und sich Hilfe holen. Das heißt jetzt betroffene Angehörige, es ist ein breit gefächertes Thema. Bei uns ja auch die Palliativmedizin mit angeschlossen, das Palliativ-Care-Team in Fürth, und unser Verein ist relativ groß und gut aufgestellt. Und da bin ich jetzt eben aktiv dabei und helfe, unterstütze natürlich auch jeden anderen Hospizverein, den es gibt. Momentan kommen so die Jubiläen, ne? Man merkt so, das ist so eine 30 Jahre ungefähr her, 30, 35 Jahre, wo es begann, und jetzt sind halt die Jubiläen und dann kommen die Anfragen noch mehr. Ne? Und
Martin, wie erlebst du denn so die Begegnung mit Sterbenden, deren Angehörigen? Was macht das mit dir und welche prägnanten Erlebnisse hast du vielleicht?
Mit mir macht es eigentlich nichts, weil ich empfinde den Tod als völlig normal. Mhm. Also es ist nichts Böses oder Wildes oder was oder Unvorbereitetes. Also wir werden geboren, um zu sterben. Das weiß ich mit der Geburt und man ist zu Ende.
Das bist du dir bewusst auch für deinen eigenen Tod?
Ja, natürlich. Und man sollte jetzt so leben, dass man immer darauf vorbereitet ist.
Genau, da bist du einigen was voraus.
Weit voraus.
Also ich habe kein Problem, ich kann jederzeit gehen.
Ja.
Ich muss nichts klären oder aufarbeiten oder was. Nee, das ging schon. Und Testament ist auch schon gemacht, also so bin ich auch schon vorbereitet.
Ja, bravo.
Für den Fall der Fälle, man soll es mal wieder überarbeiten. Es ist natürlich, man merkt natürlich immer, wie Leute so ablehnend drauf reagieren oder gar nicht drüber reden möchten. Das ist auch schon schwierig, so mit meiner Mutter drüber zu reden. Ne? Weil das immer so klingt, wenn man sie anspricht, als man möchte, dass sie sterben.
Ja.
Dem ist ja nicht so, aber sie werden ja sterben. Also muss ich doch gewisse Dinge schon mal geklärt haben.
Aber zu sterben ist ja auch was Trauriges, weil es Abschied nehmen heißt.
Und aber nur für den Angehörigen oder nicht für den Betroffenen. Für den
ist ja, aber auch der nimmt ja theoretisch, also praktisch auch, Abschied von seinen
Lieben. Ja, das schon, aber er weiß, es ist jetzt, geht zu Ende, ich kann nichts mehr dran ändern.
Ja.
Also ich wünsche es jedem, dass er so einen Gedanken hat, dass er nicht sagt, oh, ich wollte jetzt noch mal ein paar Tage mehr oder so. Also, ich bräuchte es nicht und das wünsche ich auch niemandem. Und er sagt, okay, jetzt ist es langsam soweit und dann bin ich im Reinen mit mir und kann gehen. Es muss ja auch irgendwann zu Ende sein, ganz ehrlich.
Ja, klar.
Also ich bin ich möchte nicht 150 werden, ist nicht mein Bestreben.
Ja, oder noch viel älter. Das Leben, so viel Unterhaltung kannst du gar nicht bieten, dass die Menschen bereit sind, 300 Jahre über dich zu lachen.
Doch, das geht. Weil
ach, doch, das geht.
Weil alle 8 Jahre kannst du das alte Programm nochmal machen.
Ach so. Okay.
Ist das Publikum wieder anders durchgemischt. Nein, aber es ist so, ich möchte 100 werden, mehr möchte ich nicht unbedingt. Also wenn es passiert, passiert es, kann es nicht beeinflussen. Aber ich wäre jetzt nicht das Erstrebenswerte, dass ich ganz uralt werde. Ne?
Ja. Martin, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, dass man heute Unterstützung finden kann, sowohl während des Sterbeprozesses als auch im Traurigsein sozusagen. Aber früher, du hast es gerade gesagt, als beispielsweise auch in der Zeit deines Bruders gestorben ist, das passierte immer vor vorgehaltener Hand. Wie hast du das damals wahrgenommen? Konntest du über deine Trauer reden? Hast du Unterstützung gefunden, als du betroffen warst?
Ja, ich habe jetzt da auch keine Unterstützung gesucht. Es ging relativ schnell. Also er war ja Hepatitis infiziert, war im Krankenhaus und es war dann eine Frage von Tagen.
Boah.
Also es ging dann, war schon Endstadium, man konnte also gar nicht mehr viel machen. Schlimm war eben, dass er im Krankenhaus behandelt wurde. Ja, das war so, Hepatitis ist Alkoholiker oder Bumsbomber nach Bangkok. Und das wurde ihm immer unterstellt, er wäre Alkoholiker. Entsprechend hat er bei der Therapie gar nicht mehr mitgemacht. Also der hat die abgelehnt, die Ärzte. Eben wegen diesem Vorbehalt, dass er angeblich Alkoholiker wäre.
Ja.
Es wäre ja wahrscheinlich nicht mehr viel zu machen gewesen, aber man hätte es anders machen können. Und ich kam von einer Urlaubsreise, ich war in einem Zug, war ich sogar vielleicht in Bremen, bin ich umgestiegen, irgendwie ruf mich mein Bruder an, sagt, sitzt du? Und hat mir dann gesagt, ja, der Harald ist gestorben. Und da kam erst vor ein paar Tagen ins Krankenhaus. Das war natürlich erstmal ein Schock. Und dann mitzukriegen, er hat sich so heimlich aus dem Staub gemacht, sage ich es jetzt mal etwas frech. Die waren alle zu Besuch, Familie, und dann hat er sie heimgeschickt, er brachte mal eine Pause. Und wie dann alle weg waren, dann ist er gegangen. Und ich bin überzeugt davon, dass es Absicht war. Also er wollte alleine sein. Und wollte es niemandem zumuten, er wollte einfach alleine gehen. Was natürlich bei vielen immer so schwierig ist, weil sie so vielleicht dabei sein möchten oder ihn so weit begleiten. Aber ich glaube, wenn jemand geht, dann muss man ihm diese Entscheidung schon lassen. Und er wird es uns schon mitteilen, ob er möchte, dass jemand da ist, also auch das gibt es, oder er möchte alleine gehen. Mein Vater war ja genauso. Mein Vater ist ja dann vor 12 Jahren gestorben, Schlaganfall. Ich muss jetzt sagen, gut, dass es ihn arg erwischt hat, im Sinne von, du musst nicht eine Entscheidung treffen. Also es hören wir so zu 85-90% geschädigt, es wäre also kein Leben mehr gewesen, im Sinne von Leben, oder dass überhaupt noch irgendwas funktioniert. Und es waren auch einige Tage, wir waren immer auf der Stroke-Unit-Station, wir haben ja in Fürth Gott sei Dank eine sehr gute Schlaganfallstation vom Professor Mayhöfner aufgebaut, wo er wunderbar betreut wurde. Es ist keine Frage, aber man hat schon gemerkt, das ist so am Ende und die Atmung verändert sich ja auch. Das ist so ganz komisch, weil du lange einen Atem aussetzt und man denkt immer, jetzt ist es soweit.
Ja.
Und dann kommt doch mal was. Ne? Das ist schon sehr schwer. Aber ich habe gespürt, wie dann alle, also meine 3 Brüder und meine Mutter bei ihm waren, hat er sich verändert in dieser Atmung. Es war zu spüren, dass er da, wie es auch immer funktioniert, mitbekommen hat, jetzt sind alle da, jetzt sind seine Buben da und die kümmern sich um die Mutti. Und dann war da auch die Entscheidung gesagt, Mutti, jetzt bist du dran, du musst es loslassen. Solange du nicht loslässt, wird er nicht gehen.
Ja.
War schwierig, das musste ich auch erst einmal so zulassen, ne, für sich so, ich tue das jetzt. Und ja, dann ging es ihm besser und haben gesagt, wir verlegen ihn jetzt auf die normale Station, weil jetzt muss er nicht mehr unter dieser Beobachtung sein. Und wir sind dann schon rüber in die Neurologie und man hat ihn dann über den Keller rüber und wir haben im Zimmer gewartet und haben ihn halt tot reingeschoben. Also ist er unterwegs, auf diesem Weg hat er sich entschieden zu gehen. Und ich bin auch da überzeugt, was seine Entscheidung zu sagen. Das ist jetzt nicht, dass ihr dabei sein müsst, sondern ich gehe jetzt für mich alleine. Wenn natürlich meine Mutter und meine Brüder, was hat das Krankenhaus gemacht und dann aufsteigen, was wollt ihr, das ist passiert, das ist nicht schön. Wir wurden jetzt auch nicht vorbereitet, Tür geht auf und der tote Vater kommt rein.
Ja.
Und ich muss sagen, das war auch so der erste Moment, wo ich ihn... echten Toten, klingt jetzt komisch, aber so erst einmal wirklich einen frischen Leichnam sah.
Ja.
War mir vorher auch nicht so, ist schon ein seltsamer Moment und ich dachte mir, eigentlich schaut aus wie Mr. Burns aus der Simpsons-Serie. Ist böse gesagt, ja, der Mensch fällt ja so ein,
ja.
Ja. Er kriegt so ein schmales Gesicht. Und
es wird so glatt.
Ja, und da hatte ich so die erste Assoziation und da musste ich schon wieder lachen. Das ist kein Witz sein. Sondern war das, hat mich reingebracht. Mhm. Und dann kam eine ganz, ganz liebenswürdige Krankenschwester. Ich sagte so, es tut dir jetzt leid, dass mir das, der schon gestorben ist. Dann hat sie das Fenster aufgemacht, dass er dann mit die Seele raus kann. Und jetzt, sie haben jetzt so viel Zeit, wie sie brauchen. Sie haben keinen Stress. Nehmen Sie Abschied, solange Sie wollen. Und ging raus. Das habe ich dieser Frau hoch angerechnet, dass man diese Möglichkeit in einem professionellen Krankenhaus, wo ja alles schnell geht, sondern nicht mal die Ruhe hat. Mhm. Und da standen wir halt drumherum. Mhm. Ja, es ist so komisch, und keiner weiß, was er sagen soll. Ne? Ja. Weil ist ja auch nicht geübt in dieser...
Keine Routine.
Keine Routine. Mhm. Aber irgendwann ist es dann losgegangen, es wurde so normal. Wir haben uns nicht mehr unterhalten, der Papa ist jetzt gestorben, sondern ach, so banale Dinge. Auf einmal, wo hast du den Park hier? Das Parkhaus war voll, ich stehe in der Straße. Und auf einmal wurde das so normal und denke, ist eigentlich schön. Der Papa ist dabei.
Ja.
Zwar tot, aber wir sind eine Familie.
Mit einem Leben.
Geht's und, ja. Mhm. Und das ist so ganz normal, wie wir es tun. Ne? Und dann war so, ah, oh, naja, ich habe ja heute Abend einen Tisch reserviert, ne? Weil wir, ich kann mir jetzt essen. Ich sage, warum sollen wir jetzt nicht essen gehen können? Was sollen wir denn tun?
Ja.
Es hilft uns doch nichts. Ja. Also, und es ist doch schöner, wenn wir gemeinsam jetzt zum Essen gehen und miteinander da sind, als jeder allein für sich irgendwo.
Aber oft erschreckt dann einer aus der Truppe und sagt, ui, dürfen wir das jetzt eigentlich?
Ja,
der Baba oder der Mann oder wer auch immer ist gerade gestorben und wir reden über das Parkhaus.
Ja, warum nicht?
Ja.
Also der zweite mir die Parkgebühr an, der ist ja gegangen vorher. Muss ich ja selber machen und ich muss doch weiterleben. Also es ist ja auch nicht so, dass wir deswegen den Menschen vergessen. Sondern was haben wir gemacht? Wir saßen abends zusammen, es ging uns gut, weil wir ja in unserer Trauer zusammen waren. Und haben uns gegenseitig gestützt. Und dann kam zufälligerweise an dem Abend der Oberbürgermeister in Fürth vorbeigeradelt, hat mich gesehen, kommt rein, grüßt und macht nur ein paar blöde Witze. Und ich meine, das ist jetzt auch blöd. Der weiß das ja nicht.
Ja.
Und scherzt darum.
Und scherzt darum. Das war so ein bisschen so ein Moment, wo ich denke, das ist jetzt nicht ganz so... Und dann habe ich ihn zur Seite genommen und gesagt, das ist ganz lieb von dir, Thomas, aber wir haben jetzt hier einen Trauerfall. Ach Gott, ja, Entschuldigung. Heute würde ich nochmal anders reagieren und sagen, ja, erzähl doch.
Genau,
also, genau. Wir müssen uns nicht verkrampfen, nur weil jemand gestorben ist, dass man das Leben verändern. Mhm. Lasst uns doch trotzdem auch fröhlich weitermachen, wenn es uns danach ist. Es ist nicht so, dass wir deswegen jemanden vergessen. Aber eine gewisse Fröhlichkeit haben wir im Leben gehabt, also sollten wir sie dann auch nach dem Leben auch noch weiterführen.
Ja. Martin, du bist jemand, den sicherlich sehr viele jetzt auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer für deine Leichtigkeit beneiden, in der du gerade auch über den Tod sprechen kannst. Viele schieben ihn möglichst weit von sich weg, empfinden es als Bedrohung, obwohl du ja vorhin nochmal betont hast, was alle wissen, es ist eine unumstößliche Tatsache, dass auf die Geburt auch der Tod folgt. Ja. Und trotzdem, in unserem Buch Sterben ungeschminkt gibt es ein Kapitel, das meistgesagte Wort von Sterbenden ist Scheiße. Sie wollen nicht gehen, sie wollen den Tod nicht anerkennen. Erlebst du das im Hospiz auch oder gibt es da noch mehr Menschen, die du schon wahrgenommen hast, die von einer ähnlichen Haltung sind wie du und es am Ende eher locker nehmen?
Also es sind, muss ich natürlich eins sagen, ich bin als Hospizbotschafter aktiv, bin aber jetzt nicht so der Sterbebegleiter, sondern ich bin mehr so nach außen in der Öffentlichkeit für den Verein da, jetzt nicht so sehr direkt am Menschen. Ich habe aber, das kommt immer wieder vor, rufen mich eben Hospizbegleiter an und sagen, Mensch, ich habe da die Frau XY, die werde ich gerne mal kennenlernen. Hast du irgendwann einmal Zeit? Dann sage ich, ich schon, aber die hat nicht irgendwann einmal Zeit, du machst gleich morgen.
Ja.
Ja, sehr gut.
Weil wir wissen ja, der Mensch, und dann komme ich dorthin und dann habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, die Menschen, die dann mit einem Hospizbegleiter langsam das Leben beenden, gehen anders damit um, die sind anders vorbereiteter. Da kommt kein Scheiße, ich will nicht, sondern die haben sich schon mit abgefunden und gehen jetzt diesen Weg, bis es soweit ist. Man hört natürlich auch bei der Frau damals, die hätte halt gern nochmal ihre Tochter gesehen, die aber keinen Kontakt wollte, warum auch immer, es mag bestimmt Geschichten geben. Ihre Schwester war da und sagt, ja, wir waren immer die schwarzen Schafe in der Familie und da war sicher einiges, nicht so in Ordnung. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen, wo ich mir denke, warum jetzt in eurem Endstadium, versucht es halt vorher irgendwie, sagt sich immer sehr leicht, wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Ja, aber die hat sich gefreut, ich war da, sie hat sich mal kennengelernt und es ist natürlich immer schwer, weil du kannst nicht sagen, auf Wiedersehen. Das ist immer so ein Moment, wo es ein bisschen,
ist der Kloß im Hals. Möglicherweise.
Einmal das oder auch wie was sagt man da? Ne? Mhm. Man kann da gar keinen Tipp geben. sagt Tschüss, Ciao, aber dieses Floskel, wenn wir so auf Wiedersehen zu jemandem sagen, wird da einmal erstmal bewusst, wie falsch die eigentlich ist. Ne?
Kannst du dann in solchen Situationen, wie beispielsweise bei der Frau, irgendwie feststellen, wenn du da mit deinem Humor kommst, dass das auch entlastend sein kann in dieser Situation?
Kommt auf den Fall darauf an. Jetzt der Frau XY, die war natürlich auch schon schwer krank. Und nicht jeden Tag gleich gut drauf, da war es ein bisschen schwierig. Aber wir hatten jetzt auch so Wünschewagen, wo jemand gesagt hat, gut, wenn das der letzte Wunsch ist, uns zu sehen, ich würde mir was anderes vorstellen, aber bitte, gerne doch. Wir hatten das auch in der Pandemie, und gesagt, ja, dann kommt es ein wenig früher, dann können wir ein wenig plaudern. Und die hatte total Spaß, ne? Im Rollstuhl, wir haben da rumgeschätzt und die saßen in der ersten Reihe, noch im Programm haben wir dann Volk und ich auf der Bühne unseren Spaß gemacht, auch über sie. Ne? Das hat schon funktioniert und die hatte wirklich sichtlich Freude.
Cool.
Und dann habe ich aber auch gesagt, ne, auf Wiedersehen, wenn ich sage, ist jetzt blöd. Ne? Ja, du hast recht, das können wir jetzt nicht sagen, wir sehen uns ja nicht mehr. Also dann auch bei manchen so ein Pragmatismus kommt. Ja. Und das ist auch schön, also wenn es jetzt nicht unbedingt mit Schmerzen so verbunden ist oder mit einer Krankheit, dann stirbt sie schon relativ leicht, glaube ich. Aber natürlich ist so ein schmerzhafter Abgang ist noch mal eine andere Nummer, die kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Aber auch da bin ich überzeugt, hilft Humor, um irgendwas leichter zu nehmen. Ich hatte auch bei meinem Vater, das war halt auch das war ein Zweibettzimmer auf dieser Schlaganfallstation und da kam eine neue Patientin. Die kann nichts dafür, der Körper funktioniert nicht mehr so. Und die hat den Durchfall.
Klar.
Ja, ist völlig normal. Der Geruch allerdings war nicht ganz normal. Und ich habe mir nur gedacht, das Letzte, was jetzt mein Vater riecht in seinem Leben,
ist die Scheiße des Bettnachbarn.
Ja.
Und ich glaube, da hat er auch gelacht. der Frau war das so mega peinlich. Wir müssen rüber, es war nur so ein Vorhang dazwischen und sagen, Sie müssen sich nicht entschuldigen, ist alles gut. Das ist völlig normal. Das passiert im gesunden Jahr mal. Ja. Sie weiß ja nicht, was jetzt auf unserer Seite los ist. Und der ging es immer besser, das war ja auch gut.
Ja.
Und 2 Jahre später hatte ich einen ischämischen Anfall, also so einen leichten Schlaganfall, und kam auch auf die Strogonisch-Station und habe mir gedacht, ich muss nicht in das Zimmer, wo mein Vater war, weil das wäre jetzt ganz blöd gewesen.
Ja.
Ja.
Aber ich habe es nach 2 Tagen verlassen, ich hatte keine Schäden weiter, das war alles gut. Mein Vater, der war halt zu lang, bis es. Wie man bemerkt hat, meine Mutter hat sich dann lange Vorwürfe gemacht, klar. Wäre ich dann mal runtergegangen ins Wohnzimmer, hätte er mal geschaut, aber woher, weißt du nicht. Das ist ja beim Fernsehschauen passiert und dann lag er und wurde das früh gesehen, ne? Du hast keine Chance mehr.
Wenn es dich selber betrifft, du hast gesagt, du lagst auch auf der Station, nach 2 Tagen konntest du wieder runter, zum Glück. Aber man weiß ja erst mal gar nicht, wohin die Reise geht, was passiert.
Wohin die Reise geht, das habe ich mir auch gefragt.
Ja.
Was wird mit mir passieren, wo komme ich
hin? Und hast du den Humor in der Situation trotzdem auch gehabt?
Ja, schon ein bisschen so für mich. Also der kam ja immer, man wird ja überwacht, und der kam so alle 2 Stunden kam halt die Ärztin und musste den Blutzucker messen. Ne? Dann kam die wieder rein und das ist so, wenn du kannst nicht schlafen.
Ja.
So, die Maschine, dann kommt die wieder, wenn es gerade so einhört. Ich habe immer gesagt, suchen Sie Ihren Finger raus, jetzt kommt es wieder, sticht mich wieder. Es tut mir leid, ja, machen Sie halt. Mir wurscht, ob Sie jetzt so neu stechen oder nicht, was soll ich jetzt noch haben?
Ja.
Und ich war ja so in der Zeit, ich war noch starker Raucher und wie ich gemerkt habe, dass mit mir was nicht stimmt, ich habe mein Geldbeutel im Büro angesteckt, meine Zigaretten, warum man das auch immer macht, aber als Raucher ist mir ja so doof gewesen. Ja, und dann war ich also da im Staubjunit und dann kommt das Erste, was ich den Pfleger gefragt habe, kann ich hier wohl rauchen? Warum auch immer das gefragt hat. Ne? Und er sagte, ja, ich würde der Terrasse, aber an ihrer Stelle würde ich das nicht machen. Ne? Aber ich könnte raus, wenn Sie wollen.
Ja.
Das war der Tag, an dem du aufgehört hast.
Nein, fast. Es war der Tag, das stimmt, da hast du recht. Aber dann kam der Arzt und dann haben wir so gesprochen. Und sage ich, ich will das nie wieder haben. Was soll ich dann machen? Und dann sagte er, sie wird an ihrer Stelle nicht mehr rauchen. Ja, und dann habe ich an dem Tag aufgehört.
Sehr gut.
War überhaupt keine Frage, weil ich will diese Situation nicht noch einmal erleben müssen.
Ja.
Weil du wirklich nicht weißt, wie komme ich raus, wenn ich überhaupt rauskomme, ne? Was bleibt mir, was für Schäden hat man. Gibt ja da so 1000 Möglichkeiten, was sein könnte. Aber ich bin da eigentlich, meine Nachbarin hat mir abgeholt, dann bin ich heim, habe mir einen Müllsack genommen, das Erste, was ich gemacht habe daheim, Müllsack genommen und alles, was mit Rauchen zu tun hat, in diesen
Sehr
Müllsack.
Gut.
Und habe wirklich von heute auf morgen aufgehört. Und ich bereue nichts. Im Gegenteil, ich frage mich heute nur, warum war ich so blöd und habe das gemacht.
Ja. Martin, für viele Menschen ist Humor und Trauer so ein Gegensatzpärchen. Dabei zeigt sich ja sehr häufig, dass Humor ein Löser sein kann für sehr vieles. Hast du so Beispiele, wo du mit deinem Humor eine schwierige Situation der Trauer aufgelöst hast und die Menschen erleichtert den Raum verlassen haben?
Ja, also der Humor oder das Lachen ändert nichts an der Situation. Also ich kann sie nicht mehr verändern, aber es macht genau. So eine Schwere, es nimmt die Schwere einer Situation oder die Bedrohnis einer Situation. Wir machen ja auch von der Komödie aus auch viele Reisen und so. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, zum Beispiel, das hat mit dem Tod ja nichts zu tun, sondern jetzt irgendwie, da geht der Aufzug in dem Hotel oder irgend so ein Blödes. Mhm. Das, mit ein paar Witzen macht man das wieder weg bei den Leuten und das nimmt dir keiner mehr übel. Und ich hatte an der Beerdigung meines Vaters, hatte ich das eines der schönsten Erlebnisse eigentlich, obwohl es eine unangenehme Situation war, weil der Gang zum Friedhof ist ja nochmal so ein ganz starker emotionaler Moment des Abschiedsnehmens. Also wirklich, optisch sehe ich das ja nochmal, der Sarg wird runtergelassen. Das ist schon sehr, sehr schwer und da ist so eine drückende Stimmung immer drauf. So, wir standen dann vor der Friedhof, wir waren in diesem Raum für Angehörige, meine Brüder, meine Mutter, die Bestatterin. Also wir haben einen Haus- und Hofbestatter und der war beim Urlaub am Gardasee und da hat er die Schwester geschickt, die war halt da. Gut, es war so kurz vor, bevor wir rübergehen. Ja. Alle Leute waren schon in der Aussegnungshalle. Und ich gucke so die Straße vor zum Eingangstor, schaue so, denke, es rennt nicht da. Ich, nee, es ist ja mal Susanne. Susanne war die Geschäftsführerin von der Hepatitis-Hilfe.
Okay.
Und ich weiß, Susanne ist ja immer wegen unpünktlich.
Ach, Gott, oh,
zu spät, oh Gott. Sie war auch ein wenig kräftiger aufgrund ihrer Erkrankung und kriegt immer gleich rote Backen und sieht nicht mehr so gut, weil dieses Hepatitis so viel kaputt gemacht hat bei ihr. Aber dann sehe ich, wie die daher rennt. Schon mal Anblick an sich sehr komisch. Und ich denke, ach Gott, jetzt bemüht sie sich, dass pünktlich kommt. Sie hat mir so leid an der Seite, das ist also ein Bild für Götter, was da kommt. So, die kannte sie in den Ausgang von der Friedhof. Jetzt sieht sie mich, jetzt kommt sie in diesen kleinen Raum rein, neben der Aussegnungshalle, fällt der Bestatterin um den Hals und sagt, das tut mir so leid um ihren Mann. Und ich wusste nicht, wo ich hinschaue. Also ich hätte schreien können vor Lachen. Die hat es einfach nicht gesehen und die war so aufgeregt und die war mir so, ich hätte mir jetzt eigentlich drücken müssen, so lieb war das vor ihr, einfach in ihrer Hilflosigkeit, was soll ich tun?
Ja.
Und wir konnten das gar nicht aufklären, weil es ging die Glocke los, wir mussten in die Aussegnungshalle. Und jetzt stand das noch so im Raum für uns, auch meine Brüder haben schon so, und dann sind wir da rein, nicht eingezogen, also reingeschritten und da hat er das Bild von meinem Vater, der hat gegrinst auf dem Bett.
Ja.
Das hat er mitgekriegt und hat sich wahnsinnig amüsiert wahrscheinlich, diese Verwechslung. Und dann musst du mit diesem unterdrückten Lachen und auf einmal war diese Schwere weg. Und das fand ich so angenehm. So innerlich gelacht, ich durfte nicht laut lachen, das hätte ja ein bisschen was durcheinander gebracht. Ja, aber es war so. Und dann habe ich mir wieder aufs Bild von meinem Vater geschaut, wo der mitgrinst und denke mir, das ist eigentlich gut gewesen. Das war,
das auch so ein humorvoller Typ?
Ja, mein Vater hat schon guten Spaß gehabt und verstanden. Kam ja aus Bremen, ne?
Ja.
Man hat aber nichts mehr.
Aber über die Norddeutschen, ne, sagt man ja eher ein bisschen zurückhaltend. Also von daher gesehen.
Ja, das schon. Aber was er in seinem Leben mitgemacht hat, wenn man ihn gehört hat, hätte man nie gedacht, dass der aus Bremen stammt, weil das war ein Vollfranke. Mehr Dialekt, als wir jemals sprechen könnten.
Ach was.
Also unglaublich. Also, wie komme ich aus Bremen? Ja, und schon war auf die Situation erleichtert. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige, es ist immer noch ernst, aber man nimmt es anders wahr, wenn man einfach ein bisschen mit dem Spaß. Ich war ja früher mal Ministrant.
Ich auch. Bin
bei Beerdigung, mal beim Regen, der abgerutscht ist und ist in die Kisten gefallen.
Oder Ministrant. Du über die Glocken gestolpert bist oder so.
Ne? Ja, das sind auch so blöde Sachen. Da bin ich natürlich vorne dran. Ich könnte mich da wegschmeißen.
Ja,
ich bin da einfach so empfänglich für Situationen, wo man nicht lachen darf. Und Beerdigungen gehören damit dazu.
Wobei, immer mehr wird ja auch bei Beerdigungen gelacht. Also ich war am Anfang des Jahres bei einer und da hat die Trauerbegleiterin super Worte gefunden, um zwischendrin auch mal kurz zu lachen und eine Auszeit zu haben. Aber du schaffst es ja auch immer wieder, die Menschen in dieser Schwere zu begeistern, sage ich mal, beziehungsweise zum Lachen zu bringen. Aber warum glaubst du denn, ist es in unserer Gesellschaft immer noch so schwierig, über Tod und das Sterben zu sprechen?
Weil wir es verlernt haben. Wir haben den Tod ausgesourced. Das macht der Bestatter, wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Ich will nichts damit zu tun haben. Die Leute weiß es so mit ihrem eigenen Leben und Abgang konfrontiert werden, wenn jemand stirbt. Und es war noch eine Generation vor uns, da war doch das normal, dass wenn jemand gestorben ist, war der erst einmal zu Hause oder im Haus wurde aufgebahrt. Dann kam die Familie zusammen und dann hat man Abschied genommen, die ganzen Nachbarn kamen dabei, die Kinder waren dabei, nein, wir haben die Kinder nicht weggezerrt, der ist tot, geh weg, das darf das Kind nicht sehen. Mhm. Natürlich muss ein Kind das sehen, das muss das verstehen, dass jemand geht, dass das normal ist.
Ganz wichtig,
ja. Und wir reden jetzt nicht von Unfallopfern, die verstümmelt sind, sondern dieser klassische Tod muss man den Kindern noch zeigen, die müssen doch das miterleben und dass sie die Angst verlieren auch, dass das nichts Schlimmes ist. Und dass man auch einen Verstorbenen berühren darf. Mhm. Den hat man früher, das Kind, die Oma, doch auch geknuddelt. Das ist doch jetzt nichts anderes. Nur weil jetzt das Leben erloschen ist, ist doch die Hülle, der Körper noch da, vor dem man sich nicht fürchten muss. Also genau lasst so. Doch die Kinder ran, nehmt sie mit auf die Beerdigung. Ja. Und wenn das Kind schreit, wir hatten das auch einmal auf einer Beerdigung, da schreit das Kind, weil das ist doch schön. Also hier geht ein Mensch und da kommt ein Mensch. Und das war auch beim Tod meines Bruders. Da war mein anderer Bruder, da war die Kleine, seine Tochter, 1,5, 2. Das war die Rettung für meine Großeltern. Das war plötzlich das Leben wieder. Mhm. Und ich denke mal, so ist der Kreislauf der Natur. Absolut. Einer geht, einer kommt. Und die Kleine hat es ja nicht verstanden. Für die war das ja alles so, ne? Onkel Locke ist nicht mehr da, war es traurig, aber so nachvollziehen konnte. Und sie hat dann so ein Leben reingebracht.
Ja.
Das fand ich eigentlich auch so schön, so angenehm dann auch für, es geht weiter, ich darf nicht sterben, sondern es geht weiter.
Ja.
Und meine Mutter hat natürlich auch lange gekämpft, klar, wenn das eigene Kind vor einem geht, das macht sicher noch mal ganz viel aus.
Albtraum.
Ja, nein, ich will nicht mehr leben. Und dann habe ich gesagt, hast du es ihr schon gesagt? Wem, deine Enkelin? Warum? Na, dann musst du dir doch sagen, wenn du nicht mehr leben willst, musst du doch wissen, dass du nicht mehr lang da bist.
Hast du das so gesagt? So gesagt?
Ja, weißt du mich dann immer so, nein. Und dann sagst du, schau mal, der Geier, aber die Zeitung genommen, das war Bestatter hinführt, der Geier hat Angebote, kannst du dich gleich mal informieren. Was, ne, wenn du nicht mehr leben willst, musst du ja einen Bestatter, kannst du gleich mal gucken, ich zahle das nicht.
Oh Gott.
Ja,
du bist ein Sohn hier.
Ja, irgendwann.
Aber recht hat er gar.
Muss man auch so ein Leiden, das so, weiß nicht, sicher war, ist schon ein echtes Leiden dabei, aber immer dieses Kommentieren, ich will nicht mehr leben, ich gebe auf, sich so selber so runter machen, das muss man durchbrechen. Und dann mal überlegen, was erzählst du und wen wird es dann betreffen, wenn du jetzt auch nicht mehr lebst? Da ist dein Enkelkind, das braucht nicht mehr.
Ja. Ja.
Bringt ihr den Tod auch auf die Bühne? Und wenn ja, wie reagiert denn das Publikum?
Nein, also es ist jetzt in unserem Programm gar nicht so drin. Walter und Mariechen reden einmal von Beerdigungen oder ist der Mangstamm oder irgend sowas, das schon. Aber jetzt als Thema in einem Sketch, wir haben einen Bestatter-Sketch gehabt, völlig absurd, das kann man nicht auslassen, aber so richtig den Tod, das mache ich eigentlich, ich habe so Impulsvorträge unter dem Titel Lachen tötet die Furcht, wo ich dann diese Themen aufgreife und auch sowas erzähle, wie geht man um
mit von normalem Publikum oder?
Ja, von was sonst? Was ist
vielleicht im Hospiz oder so. Also,
das ist auch normales Publikum.
Ja, aber. Nein, aber ich meine unvorbereitetes Publikum.
Ist es dann nicht, weil man kommt dann gezielt zu diesem Vortrag, der entsprechend beworben wird, Leute wissen schon, um was es gehen
wird. Okay, ja.
Also der Tod aus dem Sicht eines Komödianten. Ja. Da ist es dann auch mit umschrieben. Damals, wie mein Bruder gestorben ist, meine Planung war ja ganz anders. Ich hatte da ein Solo-Programm, hatte mir gedacht, so die letzte Woche vor meiner Premiere kümmere ich mich ganz intensiv um mein Programm. Ich hatte noch nicht alles. Ja, das stimmt. Jetzt ganz toll. Das ist jetzt das, da, wo ich es gar nicht brauchen kann. Weil ich muss mich ja vorbereiten, aber es nutzt ja nichts. Du musst ja trotzdem weitermachen. Dann dachte, okay, dann stecke ich mal an und mache ein gescheites Programm, ihm zu ehren. Das halt ein bisschen Motivation, so schwer es auch war. Du hast ja dann Eltern, die völlig fertig sind, da musst du dich nur kümmern. Du musst dich um banale Sachen kümmern.
Und hast du ihn dann mit eingebaut?
Nicht namentlich, aber so im Gedanken. Ja. Ich habe mir dann auch getraut, etwas zu machen. Ich wollte schon immer, es hat Heinz Rühmann hat immer so einen schönen Sprechgesang gemacht, ne? Der Clown,
ja.
War immer lustig anzuschauen, genau. Aber niemand ist der Clown. Der Clown in sein Herz hineinschauen. Ich habe mich nie getraut, das zu machen. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt der Anlass, das am Schluss des Programmes zu setzen. Einfach mal so eine ernstere Nummer, die gar nicht so.
Und wie kam es an?
Im Großen und Ganzen kam das sehr gut an, ja, weil die Leute überrascht waren, hoppala, das ist ein ganz anderer Ton, den sie von mir nicht kennen. Ne?
Ja.
Ich sollte es mal wieder aufnehmen. Aber jetzt kann ich besser singen, ich habe mittlerweile dazugelernt. Ja. Würde ich ganz andere Lieder vielleicht nochmal probieren.
Aber ich glaube, das ist auch gerade für Künstler, ist es eine interessante Aufgabe, vielleicht den Tod auch mehr in ihr Programm, ob sie jetzt singen oder was immer sie tun, mit aufzunehmen, wenn es darum geht, ihn auch in der Gesellschaft stärker zu enttabuisieren. Wenn er uns mehr in ungewöhnlichen Situationen begegnen würde, wäre vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit leichter zu vermitteln.
Das stimmt. Es ist natürlich immer schwierig, weil der Zuschauer mit anderen Voraussetzungen, als es bei uns ins Programm reingeht, der will nichts hören. Wir machen pure Unterhaltung und Spaß und Blödsinn. Mhm. Wir machen auch kein politisches Kabarett. Also die Weltlage ist bei uns groß und ganz ausgeklammert. Ja. Und das genießen die Leute, dass sie einfach mal frei sind im Lachen, ohne über was die Weltpolitik nachdenken zu müssen oder jetzt über Sterben. Also in so einem klassischen Programm ist es ja wegen, glaube ich,
schwierig. Wobei wir machen jetzt, Martin, auch einen seriösen Podcast und keine Comedy, aber trotzdem zeigt es aus meiner Sicht jetzt gerade auch das Gespräch mit dir, dass ein trauriges Thema nicht mit übermäßig Schwere noch zusätzlich belastet werden muss, sondern dass man es auch ein wenig mit Leichtigkeit ausstatten kann, ohne dabei die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Und das halte ich für ein ganz wichtiges Moment auch.
Ich glaube, es funktioniert über die Kunstfiguren Walter und Mariechen, wo wir es schon ein paar Mal gemacht haben, ja. Wo man auch so ein Krankheitsthema anspricht oder so, und zwar noch einen Gag dazu hat. Damit erreicht man die Leute.
Die ja selbst auch schon ein bisschen älter sind.
Ja, und das Mariechen hat ja diesen Tremolo, diesen leichten gespielt, was halt viele alte Menschen haben. Ja. Hin und wieder kriegst du mal eine Beschwerde, dass das ja unmöglich ist, wie man sich darüber lustig machen kann. Dann musst du immer sagen, erstens, der ist gar nicht betroffen, dass ich beschwert. Zweitens, machen wir nicht lustig darüber. Ja. Also wir haben nie einen Witz darüber gemacht. Ja. Einmal, weil ihr der Rührkuchen so gut gelingt. aber Betroffene, wenn wir die hören, die sagen, es ist so lustig, das ist genau wie bei mir. Die freuen sich, dass auch das ist ja so ein Thema. Parkinson wird ja auch so totgeschwiegen, will keiner reden und so. Ne? Ja. Und da sehen sie es auf der Bühne. Ja. Also merken sie, ich bin ja auch so.
Das ist auch das Leben.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, und das ist gar nicht so schlimm. Und man kann auch einen Witz drüber machen, wenn man darin gehandicapt ist. Das ist doch schön. Und das tut den Leuten auch wieder gut. Ne? Oder meine Oma macht das auch immer so. Und schon ist man offen und die Leute reden drüber. Mhm. Natürlich hast du da recht, da sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr, auch im normalen Programm, ich bin ein bisschen dabei, da was in die Richtung hinzukriegen, weil ich auch das Thema Hospiz gerne mal so unterbringen möchte im
Programm. Ja, dass genau.
Den Leuten bewusst ist.
Ja.
Und wir haben ja im Hospizverein, da kommen oft Leute, die sagen, wo sind's denn? Wer? Naja, die Toten. Was erwarten Sie jetzt hier? Das sind Vereinsräume, das ist nicht das eigentliche Hospiz, die Vereinsräume. Und das ist aber komisch bei Ihnen. Wieso? Weil Sie jetzt grablich sind, soll es schwarz ausgehangen sein? Weinen wir alle? Nein, auch wir leben. Und das ist bunt und das ist völlig normal und auch da wird geschätzt und Spaß gemacht. Doch nicht so, dass wir hier in Trauer zergehen. Das ist nicht der Ansatz. Bei uns heißt der Hospizverein wird dem Leben verpflichtet. Und es geht immer ums Leben. Mhm. Bis zum letzten Atemzug. Und den können wir so schön wie möglich machen.
Ja.
Ich erinnere mich auch, wir hatten einen Anruf von einem Vater, also beim Ehemann auch, seine Frau, Endstadium MS, großer Fan von uns, die waren früher öfters da und ob wir denn doch mal vorbeikommen könnten. Ja, machen wir, bringen ein paar Nachbarn mit, ne, dass wir nicht, dass ein paar Leute da sind, dann spielt sie es auch leichter. Und dann sind wir, also es war im Vorort von Fürth, da haben wir die Komödie umzogen, als Walter und Mariechen, fahren da raus und folgen, wo ist die Adresse, und schellen an dem Haus, das macht keiner auf, das gibt es doch nicht. Dann hat der Folger festgestellt, wir sind am falschen Haus. Ah. Was schon mal gut war, dass, weil wenn da jemand geöffnet hätte, da stehen plötzlich zwei Männer in Frauenkleidern vor der Tür. Dann haben wir das richtige Haus gefunden. Ja, und also die Frau war wirklich, die war in einem Elektroneustuhl. Ich, also der sie nicht kennt, habe nichts erkannt von, was die Frau noch mitkriegt. Mhm. Der Mann schon, weil er die ganze Entwicklung der Krankheit miterlebt hat. Okay, dann wollten wir anfangen. Ja, wir müssen noch warten. Unsere Tochter kommt noch, die wird im Fahrdienst gebracht. Die Tochter war ein bisschen geistig behindert. Mhm. Ich meine, das ist auch so ein Schicksal, ne? Die Frau ist schwer im Stadium. Und dann, und dann kam diese Tochter, es war so herrlich. Ein Wirbelwind, so ein fröhlicher Mensch. Und das ist auch die Gabe, von solchen Menschen, dass die einfach so eine Fröhlichkeit haben.
Ja. Unbekümmertheit auch.
Unbekümmert, ne? Ja. Und die wusste über die Mutter Bescheid, weil sie erlebt sie ja auch. Ne? Aber trotzdem war sie fröhlich. Und die hat plötzlich so ein Leben reingebracht, ne? Wo es dann uns wieder leicht gefallen ist, wegen aufzutreten. Da hat die immer reingegackert und dann haben wir die wegen verarscht, wie wir in Franken sagen. Ne? Und da hat die so mitgespielt und es war so lustig. Der Hund war an dem Tisch, der hat überhaupt nicht reagiert. Das ist blöde Vieh. Der Nachbar, der mir so pikierte, wenn geschaut, was wir da machen, aber wir hatten einfach Spaß miteinander. Und haben wir so versucht, einen Sketch zu machen, was in so einem Wohnzimmer gar nicht geht, aber das war für uns schon wieder lustig. Und immer, ich habe da immer diese Tochter gesehen, denke mal, was für ein schönes Geschenk. Und ob die jetzt eine Behinderung hat oder nicht, ist ja völlig egal. Aber welcher Spaß da herrscht. Ne? Und die Mutter hat es mitgekriegt. Mhm. Hat uns dann auch der Ehemann später berichtet, das hat auch nicht lange gedauert, dann war ja auch zu Ende. Ne? Mhm. Aber das hat sie noch miterlebt und das war der Wunsch und das geht. Und andere wären wahrscheinlich vergangen und sagen, ach Gott, eine behinderte Tochter, wer soll sie jetzt kümmern? Als ob die sich nicht selber kümmern könnte. Mhm. Ja. Es ist ja nicht so, dass dieser Mensch mit Einschränkungen nicht lebensfähig wäre. Ja. Das ist auch so eine blöde Einstellung immer einem behinderten oder gehandicapten Menschen gegenüber. Und nur die Frau, die hat sich auch gekümmert um die Mutti.
Na klar.
Hat sich auch gedrückt und das war die macht es richtig. Sie hat einen ganz normalen Umgang mit dem Menschen, der ja langsam geht.
Hast du manchmal das Gefühl, in so einem Spagat zu sein vor so einem Auftritt? Also ich meine, die haben euch eingeladen oder die wollten euch sehen und du kannst davon ausgehen, okay, Humor ist hier, da seid ihr bei der richtigen Adresse. Aber hast du trotzdem manchmal dieses Gefühl, da sind wir zu weit gegangen. Das war too much des Humors?
Nein, okay. Also man kann da gar nicht zu weit gehen. Aha. Also da ist man in einem völlig, glaube ich, völlig freien Bewegungsradius, wo es keine Einschränkung gibt. Mhm. Also da, was soll er nur machen? Das sagt er sich auch, der Mensch, der nicht mehr so lange hat. Ne? Soll ich mich lange aufregen? Die Zeit ist mir zu schade, aber lieber mein Spaß.
Ja.
Und wir sind eigentlich auch darauf trainiert, dass wir eh nicht Grenzen überschreiten, wo wir jetzt jemanden verletzen würden oder so. Mhm. Ne? Da sind wir schon immer anständig, nennen wir es mal so.
Ja.
Also wir haben auch, als Beispiel in Veitshöcher, die Gattin eines Ministerpräsidenten, ich nenne keine Namen, wir haben ja doch einige durcherlebt, die mal zu uns sagte, ich muss mich bei euch bedanken, dass ihr euch nie, dass ihr nie einen Witz gemacht habt, dass mein Mann fremdgegangen ist.
Mhm.
Mhm. War ja oft dann bei anderen irgendwie so, der hat das und das gemacht, das haben wir nie gemacht. Weil für uns klar war, wem tut es denn weh? Ihr als betrogene Ehefrau wird es sehr wehtun, der Witz.
Mhm.
Das stimmt. Ihm ist ja wurscht, also machen wir das nicht,
wenn
es dann jemanden so trifft.
Und okay, ja.
Das ist eigentlich so eine durchgehende Linie bei uns. Nee, andere verletzen wollen wir nicht.
Mhm.
Können wir nicht. Vielleicht passiert es mal aus Versehen. Dann heißt aber
nicht gezielt.
Nicht gezielt. Und wenn dann ein bisschen Spaß, muss man schon verstehen.
Klar.
Aber wenn es dann so elementare Dinge gibt. Aber der andere Weg ist ja auch wirklich schwierig, wenn du auf die Bühne musst mit zum Verlust. Ne?
Mhm. Mhm. Was haben die Begegnungen mit dem Tod dich für das Leben gelehrt?
Das Leben zu leben und das Leben zu genießen und sich nicht mit Dingen aufzuhalten, die ein bisschen Leben schwer machen oder einen runterziehen. Und das ist damit immer das ganz Wichtige, dass man schon immer Spaß am Leben hat und es auch lebt.
Ja.
Weil ich bin begrenzt, ich weiß nicht wie lang. Ne? Ja. Das Schiff geht morgen unter, dann bin ich weg. Oder ich wäre 110, wie der heißt das, keine Ahnung.
Ja.
Oh, so lange noch, aber ich finde, ich für mich so gefunden, dass irgendwann wirklich mal Schluss sein muss. Und ich habe auch ein Leben nach dem Tod, ich meine, warum? Nee, wenn ich es doch hinter mir habe, bin ich doch froh, dass ich es geschafft habe. Dann muss ich nicht nochmal von vorne anfangen, egal was da kommen soll. Wenn es jemandem hilft in seiner Religion, darf er das gerne tun.
Mhm.
Ich habe für mich dann jetzt einmal auch gut mein Leben gelebt.
Und was möchtest du, dass Menschen über dich sagen, wenn du mal gestorben bist?
Sie werden sagen, halt dein Maul.
Endlich ist er ruhig.
Nein, das ist oft so ein Ausspruch von mir, wenn mich Leute aufregen, wenn um mich rum wieder gegaggert wird in der Garderobe oder so, dann habe ich mal Abkürzung HDM, halt dein Maul. Nein, schade, dass wir nichts zum Lachen haben. Also wenn Sie das, meine Witze oder das, was ich verbreite, vermissen, das wäre schon schön.
Ja.
Ansonsten, ja, in den Geschichtsbüchern bin ich drin. Ja, als bayerischer Verdienstordensträger werde ich gehuldigt, also nicht gehuldigt, das will ich gar nicht sagen, sondern weitergeführt und durch die Komödie, also es wird ja in den Geschichtsbüchern bleiben, dass ich mal da war, so ganz untergehend werde ich nicht. Und heutzutage mit den Medien und so, mit YouTube und Co., Vorgestern kam ein alter Mann auf mich zu, aha, da kam gestern nichts im Fernsehen, ich habe jetzt 3 Stunden YouTube angeschaut vor Ihnen. Das wäre geil. Da steht der 70-Jährige vor dir, der sich bei YouTube daheim die Videos reinzieht und Spaß hat.
Schade, dass du dich nicht selber besuchen kannst, wenn es bei dir dann mal zu Ende geht. Aber ich habe noch eine andere Frage. Aber
ich weiß.
Aber du hast ja viele Menschen gehen sehen sozusagen. Also angefangen bei deinem Bruder, bei deinem Vater. Du hast viel mitbekommen, manche haben gelitten, bei manchen ging es super schnell. Was bedeutet denn für dich ein gutes Ende?
Der Klassiker, einfach einschlafen und dann mal aufwachen. So wie es eigentlich mal jeder wünscht. Wir können es nicht beeinflussen. Ich möchte jedenfalls nicht auf der Bühne sterben. Ich möchte das niemandem zumuten. Muss da keiner dabei sein. Ich möchte mal Ruhe haben, wenn es soweit ist.
Mhm. Ich würde so auch, wie dein Vater?
Und wie und mein Bruder. Ich möchte auch alleine gehen.
Ja.
Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen. Möchte ich also keinem zumuten, sage ich mal so, dass er dabei sein muss, wenn es jetzt zu Ende geht.
Ja.
Und am besten noch mit einem guten Gag gehen.
Hast du den schon vorbereitet?
Nee.
Du überlegst aber.
Nein,
du überlegst.
Was wäre denn aus spontan ein guter
Nein,
Gag?
Nein, wüsste ich jetzt gar nicht.
Beim Abgang. Das finde ich ja noch
gut. Er würde mir dann ärgern, dass den keiner mehr hört wahrscheinlich.
Ja. Der wird dann viral gehen.
Der müsste dann so gut sein, dass mich ärgert, dass er erst so spät mir eingefallen ist und nicht schon vorher.
Ja.
Das wäre schon... Und ich möchte auch nicht als Waldraut sterben, ne? Dass ich am Kostüm bin und dann findet mich da kommt der Bestatter und muss mich da mit dem Kostüm. Das möchte ich auch nicht. Das wäre mir peinlich.
Ja, du machst dann auch Mariechen zur Doppelwitwe.
Sozusagen,
ja, wenn du vorher weißt. Das ist auch ein seltenes Faktum.
Aber wir wissen ja nicht, wer vor uns geht.
Ja, falls du als Erster
Das stimmt, ja. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, die Doppelwitwe.
Ja, das ist...
Aber das ist ein schöner Hinweis. Ich glaube, ich bringe das beim nächsten, wenn wir wieder unterwegs sind, gemeinsam mal an. Was ist denn bei Marie, wenn ich einmal sterbe, dann bist du doch schon wieder Witwe. Und die ist ja schon vierfache Witwe.
Ja. Gibt es denn noch abschließend, Martin, etwas, was du aktuell trauernden Zuhörern oder auch diejenigen, die Angst vorm Sterben gerade haben, mitgeben würdest?
Angst vorm Sterben, ja, das haben sicher manche Menschen. Gut, wir wissen nicht, was kommt, aber trotzdem, man muss sich für nichts genieren oder sollte auch einfach nochmal so ein bisschen Genuss des Lebens zu sich nehmen. In welcher Form auch immer, das ist ja für jeden was anderes. Der eine guckt einfach nur blöd in der Gegend rum, findet es schön, der andere will toll essen oder will dann Spaß haben. Einfach so noch ein bisschen das Leben genießen, was man hat. Und der trauert, es ist gut, dass man trauert, das gehört ja dazu, das Abschied nehmen, sonst wäre es ja, glaube ich, der andere gleich vergessen. Mhm. Aber auch zulassen, dass man weiterlebt. Sagt sich jetzt so leicht, kann man gut, oder ich weiß es, wenn jemand einen großen Verlust hat, einen engen Freund oder Partner verliert, dass man da glaubt, es geht nicht mehr weiter. Da kann ich eigentlich nur, Dagmar Berghoff hat es mal in einem Interview schön gesagt, da hat sich jetzt der Mann auch gestorben, da hat sie sich tief vergraben und die Freunde hatten schon Angst, dass sie sich was antut. Und dann hat sie gemeint, ja, wenn jemand sagt, die Zeit heilt alle Wunden, das hilft gar nichts. Was ist Zeit? Und dann hat sie gesagt, ich habe bemerkt, das ist wie... im Laufe der Zeit bekommt man ein Balsamtuch auf die Wunde. Hm. Und dann noch eins, und dann noch eins, und dann wird es immer leichter. Und dieses Bild finde ich so schön, wenn man diese Trauer hat, diesen Schmerz, und dann irgendwann aufgrund irgendwas eben dieses Balsamtuch spürt, weil vielleicht das Kind vom Nachbarn gerade gelacht hat im Garten und im Planschbecken rumhüpft. Und zu wissen, es kommt immer wieder ein neues Balsamtuch, was einem weiterhilft. Ich glaube, das ist etwas, was einem trauende Menschen viel bringen kann, mit diesem Gedanken weiterzuleben. Und irgendwann hat man so viel Balsam auf sich, dass man wieder sein Leben so leben kann, wie man es möchte, ohne den Verstorbenen zu vergessen, sondern der lebt ja in einem weiter.
Ja, Martin, dein Gespräch heute mit uns war für uns Balsam auf unsere Seelen und hoffentlich auch für die vielen Hörerinnen und Hörer. Und ich danke dir ganz herzlich dafür, vor allen Dingen auch dafür, ich habe es ja schon auch erwähnt, dass du diesem Thema eine gewisse Leichtigkeit gegeben hast, ohne unernst zu sein und damit aber auch ein Signal gesendet hast, das mir persönlich auch sehr wichtig ist, dass Humor im Leben so bedeutend sein kann in ganz, ganz schwierigen Situationen. Humor kann kein Leid verhindern, aber ich bin der festen Überzeugung, er kann lindern. Und das ist in wirklich sehr belastenden Momenten ja auch schon sehr viel. Und wie das gelingen kann, finde ich, hast du heute sehr gut hier auch im Gespräch gezeigt. Ernsthaftigkeit gepaart mit einer Prise Humor macht das Ganze noch angenehmer. Und dafür vielen Dank, Martin.
Gern geschehen. Und ohne Ernsthaftigkeit kann man auch keinen Humor machen, weil der gehört mit dazu.
Ja. Und genau.
Kurt Götz hat einmal gesagt, Humor ist das einzige Mittel gegen all das Übel auf der Welt. Das sollte man immer mit sich tragen.
Und der hat oft recht gehabt. Ja. Ja.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und wenn Sie diese Folge auch so berührt hat, dann teilen Sie sie gerne. Abschließend möchten wir Ihnen natürlich noch unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt ans Herz legen. Näheres dazu finden Sie auch in den Shownotes und folgen Sie uns gerne Sterben und Trauern, der Podcast, auf Instagram. Und lassen Sie uns wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Tschüss!
Ciao!